Meine Botschaft möchte ich die Worte stellen aus Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross und das Geschlecht Davids, der helle, glänzende Morgenstern. Offenbarung 22, 16. Womit beginnt ein Morgen? Er beginnt immer und ausnahmslos in unseren Breitengraden mit dem Lobpreis der Vögel. Und viele von euch wissen, es gibt eine Vogeluhr. Das ist nicht einfach ein chaotischer Worship, sondern es ist ein koordinierter Worship. Jede Vogelart hat ihre bestimmte Zeit für ihren Einsatz. Und es ist, als würde ein nicht zu sehender Dirigent diese Einsätze geben, die dann sehr präzis erfolgen. Und du kannst anhand einer Vogeluhr, kannst du genau sagen, der und der Vogel ist jetzt dran. Wenn wirklich ein neuer Tag anbricht, dann muss das sich zuallererst im Lobpreis des Gottesvolkes äußern. Sonst ist es kein neuer Anfang. Wir sagen immer wieder, singt dem Herrn ein neues Lied. Und wenn ein neuer Tag anfängt, dann muss auch ein neues Lied kommen. Brandneu zum Teil heute Abend. Vor 3 Wochen geboren, entstanden. Darf ich fragen, wer hier drinnen ist in einer Lobpreisgruppe tätig, sei es als Sänger, sei es als Musiker, steht mal auf bitte. Halleluja. Halleluja. Es dürften noch etwas mehr sein. Wer betet seinen Gott täglich an, auf seine Art und Weise, sei es mit Singen oder wie immer? Hebt mal die Hand. Gut. Also, die Vogeluhr ist voll in Funktion. Habt ihr beobachtet, das, was ihr jetzt mit Beersheba in Tübingen erlebt, Gott schiebt noch einmal unwahrscheinlich nach mit dem Lobpreis. Weltweit. Es ist eine Freude. Man kann sich kaum mehr halten an seinem Platz. Das habt ihr gesehen. Scott, der hat sich durch die Reihen gedrängt und musste hier nach vorne kommen. Auch Jobst konnte sich nicht mehr halten an seinem Platz. Er musste noch zur Vatertrommel gehen. Und statt zu hacken, zu trommeln. Lobpreis, das ist das, was der Geist Gottes heute freisetzt. Es ist begeisternd, Freunde. Und es ist wirklich so, dass Lobpreis, wenn er vom Heiligen Geist freigesetzt wird, säkulare Menschen tief berührt. Wir waren vor einigen Wochen in Israel, hatten dort die Möglichkeit, in einer ganz bekannten Kirche zu spielen, die uns sonst nicht zur Verfügung gestellt worden wäre, weil da sind Fresken drin und da ist ein alter Dominikaner, der über diesen Fresken wacht und dem sie ein Heiligtum sind. Aber der Saal, wo wir spielen sollten, war doppelt gebucht. Und so haben sie uns diese Kirche überlassen und es wurde alles aufgestellt und unser lieber Pater Domenico kriegte rote Ohren und das Schlottern, weil er Angst hatte für die Heiligkeit dieses Raumes. Und weil es Schabbat war, kamen die Juden angereist mit den Bussen und es war ständig ein Kommen und Gehen von Juden und manche Juden sind 2 Stunden und länger geblieben und sind wirklich in diesem Lobpreis drin einfach gehangen. mit Geist, mit Seele, mit allem, was sie waren. Tränen sind geflossen. Sie haben Leute von uns angesprochen. Wer seid ihr? Warum tut ihr das? Lobpreis ist wirklich Anbruch des neuen Tages. Und ich glaube, dass Gott etwas hier vorbereitet in Tübingen. Gerade auch mit dem Lobpreis. Denn wenn ihr mit diesem Lobpreis dann mal in den Hauptplätzen dieser Stadt seid und dort Konferenzen gefeiert werden oder öffentlich das Evangelium verkündet, wird dieser Lobpreis ein Magnet sein, was Menschen anzieht, die diesen Schrei nach Leben und nach Gott in ihrem Herzen haben. Das zweite geistlich gesehen, was den Anbruch eines neuen Tages signalisiert: Ich, Jesus, habe meinen Boten gesandt, um euch dies zu bezeugen, den Gemeinden. Freunde, das ist nicht eine alttestamentliche Sache, das mit den Engeln oder Boten, sondern immer wenn ein neuer Tag anbricht, wird das durch Gott angekündigt durch Boten. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Und das sind jetzt nicht nur Engel, wie wir uns das vorstellen, sondern jeder Gläubige hat einen Engel. Ich kann euch das bezeugen. Ich war vor einiger Zeit in Morningstar und im Gottesdienst und sehe hinten im Gottesdienstraum meinen Schwiegervater. Wie immer gut angezogen mit Krawatte, Haar gescheitelt, alles. Was für eine Freude. Ich stürze nach hinten, um ihn in die Arme zu schließen, gehe nach draußen, spurlos verschwunden, habe alle Autos abgeklappert, nicht mehr auffindbar und höre später, dass er an diesem Tag ganz woanders in den Staaten gewesen ist. Das war sein Engel. Und mein jüngerer Sohn hatte vor einiger Zeit eine offene Vision, sah, wie über diesen großen Platz vor der Schleife einer unserer Freunde schreitet, der hat über 100 Kilos, ist eine Figur, die also nicht irgendwo spirituell verwechselt werden könnte mit einer englischen, engelhaften Erscheinung, sondern der kam also über diesen Platz marschiert. Und Andreas erwartete ihn und freute sich schon auf ein Gespräch und der erschien nicht. Es war sein Engel. Gott hat durch einen Boten gesprochen, verstehst du? Das ist eine Message von Gott. Und Gott sendet auch beim Anbruch eines neuen Tages seine Boten. Und was ihr eingeladen habt als Sprecher, das sind Boten. Und da lege ich die Hand ins Feuer. Ich weiß, dass das wirkliche Boten sind an Gottes Stadt. Jonit und Arni hier vorne, das sind Boten. Ich mache eine ganz feine Unterscheidung zwischen Sprechern und Boten. Boten, da spürst du in deinem Geist, da ist eine Sendung von Gott dahinter. Da kommt eine Dringlichkeit, da wird eine Botschaft übermittelt, die maßgeschneidert ist. Etwas, was Gott auf die Herzen dieser Boten gelegt hat. Und was unter Wehen auch geboren ist. Solche Boten, die kommen nicht einfach, um hier eine Message zu deponieren und wieder eine Kassette mehr zu besprechen, die dann ins Land geht, sondern solche Boten kommen, weil in ihnen durch Wehen und Schmerzen hindurch eine Botschaft geboren wurde. Vielleicht erst, bevor sie auf die Bühne gehen. Aber das sind oft ganz lange Geburtsprozesse. Auch Gott mit seinem jungen Freund. Ihr seid Boten. Das wissen wir auch in der Schweiz. Ihr kommt nicht einfach, um Overseas-Dienste zu tun, weil es auch mal nett ist, in Deutschland zu sein, in der Schweiz, sondern ihr kommt als Boten. Rick Joyner, ein apostolischer Bote. Und ihr tut gut daran, auf diese Boten zu hören. Und ihr, die hier vor mir sitzt, Charlotte und Jobst, ihr seid Boten. Auch wenn ihr hier im eigenen Haus seid, aber ihr seid Boten in anderen Ländern und Nationen, aber ihr seid auch Boten für diese Nation. Und es heißt hier ganz klar, ich, Jesus, habe meinen Boten gesandt. Verstehst du? Um euch dies zu bezeugen. Sie können ja nur Zeugnis ablegen von dem, was eigentlich der Geist schon uns gesagt hat und was in uns auch angefangen hat zu leben und aufzustehen. Aber das bezeugen sie, und zwar in der Autorität eines Boten. Es gab mal eine Phase auch hier in Deutschland, da hat man gesagt, keine Boten mehr von Übersee. Wir sind jetzt selber groß. Jetzt wollen wir in die Hosen steigen und die Sache in die Hand nehmen. Freunde, so ist Gott nicht. Er ist kein Nationalist. Und er ist vor allem kein Provinzler. Er liebt die Deutschen, er liebt Tübingen, er liebt die Schweizer, aber er liebt die Welt. Und Jesus ist der König über die Nationen. Und versteht ihr, wir werden nie dieser eine neue Mensch, dieser eine Leib, an dem Jesus das Haupt ist, wenn da nicht Leute zusammengekarrt werden von allen Nationen. Und Gott kann sich diesen Luxus leisten. Wir sind diejenigen, die die Fluggesellschaften noch einigermaßen am Leben halten. Aber das ist auch das Erbarmen Gottes, auch über die Fluggesellschaften. Und wo der König baut, da haben die Kärntner was zu tun. Und der König baut sein Reich, und die Kärntner, die Fluggesellschaften, die haben jetzt auch was zu tun, um diese vielen Boten hin und her zu schicken. Auch ihr da von Weißrussland, gewaltig und fantastisch, dass ihr hier seid. Von Peru, von überall. Was ist das für eine Freude, dass wir wirklich an die Tische des Reiches kommen, wo sie kommen von Norden, Süden, Westen und Osten, um miteinander zu feiern, diesen einen Herrn. Und nicht zuletzt ist es das Morgenrot, der Morgenstern, der einen neuen Tag anbrechen lässt. Und es heißt hier, ich bin der helle Morgenstern, der scheinende. Und diejenigen von euch, die sich vielleicht ein bisschen auskennen, die wissen, da gibt es keinen Krieg der Sterne. Es gibt nur einen Morgenstern. Und das ist wie auf einer Wandtafel. Da kannst du den großen Bären sehen und die Vega und alles Mögliche. Und dann kommt der Morgen herauf. Und dann ist es, wie wenn ein Lehrer einen Schwamm nimmt und einfach diese Tafel sauber wischt, und was bleibt, ist noch der Morgenstern. Du siehst den Wagen nicht mehr, du siehst den Orion nicht mehr, du siehst die Plejaden nicht mehr, du siehst nur noch den Morgenstern. Und der ist wie angenagelt da oben. Das ist nicht so ein normaler Stern, sondern der blinkt, so wie an einem Spielautomaten, oder wo es auch immer blinkt. Du hast immer den Eindruck, der ruft, der blinkt dir zu. Und Jesus sagt, ich bin dieser helle Morgenstern. Freunde, täuscht euch nicht. Es gibt keinen wirklich neuen Tag und keinen wirklichen Anbruch eines neuen Tages, wenn nicht dieser helle Morgenstern scheint. Wir können den wildesten Lobpreis haben, die gewaltigsten Pantomimen. Wir können die größten Stadien füllen, aber das Zeichen für den Anbruch eines neuen Tages ist immer, dass dieser Jesus, dieser Name Jesus, sein Wesen, seine Person, seine Herrschaft hell strahlt. Das ist das untrügliche Zeichen. Ich möchte sagen, so wie dieser Morgenstern blinkt, scheint mir, dass Jesus heute noch einmal in seiner Art anklopft. Dieses Blinken ist für mich wie Anklopfen. Und ein Wort, von dem ich glaube, dass es nicht an Umbekehrte gerichtet ist, sondern an die Kirche, an die Gemeinden, denen Jesus seine Boten schickt. Dieses Wort steht in Offenbarung, Kapitel 3, 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ihr spürt aus diesem Text etwas von dieser Dringlichkeit des Klopfens. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sonst heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Aber hier ist es Jesus, der klopft, nicht wir. Er klopft dringlich und sagt, ich stehe an der Tür, klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört, wirklich hört, sei es durch Boten, sei es durch dieses Wort, was wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt, sei es durch die Stimme des Geistes, die du akustisch hören kannst, oder in deinem Inneren, in deinem Herzen. Wenn jemand meine Stimme hört und dann die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten. Freunde, da geht es nochmal um eine andere Qualität von Gemeinschaft mit Jesus. Eine Gemeinschaft mit Jesus, die wir nicht einfach abhandeln können, weder in einer stillen Zeit, noch in Abendmahlsgemeinschaft, noch im Lobpreis, sondern das ist eine Gemeinschaft, die viel, viel, viel tiefer geht. Wo dieser Jesus sagt, wenn ich reinkommen darf, dann werde ich mit dir Abendmahl halten. Das ist nochmal was anderes, als was üblicherweise in der Kirche geschieht, wo Pastoren, Älteste, Pastorinnen Abendmahl austeilen. Jesus sagt, ich will mit dir Abendmahl halten. Das heißt, ich will mein Herz mit dir teilen. Das ist nicht nur Wein und Brot, sondern das ist zuerst einmal, ich will mein Herz mit dir teilen. Das, was ich empfinde, meine Leidenschaft, mein Schmerz, meine Hoffnung, meine Erwartung, meine Pläne, meine Gedanken, das heißt Abendmahl mit dir und mit mir feiern. Das ist das große Verlangen Jesu. Stehe an der Tür, klopfe an, wo finde ich einen, mit dem ich Abendmahl feiern kann? Verstehst du dieses ganz Vertraute, wo dieser Jesus uns sein Herz aufschließen kann? Wo er nicht dieser Jesus ist oder dieser Erhöhte, mit diesem zweischneidigen Schwert aus seinem Mund, mit dieser Stimme wie viele Wasserfälle, mit diesen Füßen glühend wie Erz, sondern wo er kommt, als dieser bittende Gott, ich stehe vor der Tür, klopfe an, ich suche jemanden, mit dem ich mein Herz teilen kann. Darum heißt es in Philipper, Kapitel 3, dass Paulus sich sehnt nach der Gemeinschaft der Leiden Jesu und der Kraft, der Gemeinschaft mit der Kraft des Auferstandenen. Das heißt, dass Jesus sein Herz mit uns teilen kann. Das ist etwas ganz Wunderbares. Verstehst du, das kann man nicht einfach schnell ins stille Zeitbuch schreiben. Das braucht ein Training. Da müssen wir uns Zeit nehmen. Wirklich eine Auszeit, nicht jetzt weg vom Beruf, aber eine Auszeit von bisherigen Gewohnheiten und sagen, Jesus, ich will deine Stimme hören und ich will, dass du dein Herz mit mir teilen kannst. Bitte teile dein Herz mit mir. Das ist etwas Wunderschönes. Wir haben vor den Toren Zürichs haben wir ein Kloster. Da gibt es eine alte Dominikanerin, Silja Walter, eine Schwester des berühmten Schriftstellers. Und diese Nonne hat ein kleines Büchlein geschrieben, Tanz des Gehorsams. Und darin schreibt sie, manchmal ist es für mich so schwer. Ich muss gehen zu bestimmten Zeiten, wenn die Liturgie ruft, um über dich, Jesus, zu lesen. Und du möchtest dein Herz mit mir teilen. Verstehst du? Das ist etwas, was wir in dieser Zeit entdecken werden. Ich glaube, wir haben schon viel Neuland haben wir gewonnen. In dieser, wie man es so nennt, mit diesem Schlagwort Intimität mit Jesus. Aber es geht noch tiefer. Es ist nicht einfach sich ankuscheln, verstehst du? Baby sein in den Armen. Es ist nicht einfach nur auf dem Schoß sitzen, sondern es ist, ich habe ein Ohr für dich, Jesus, und du darfst dein Herz mit mir teilen. Freunde, das ist das Allergrößte, dass dieser allmächtige Gott, der Schöpfer des Alls, sein Herz mit uns teilen will. Das ist gewaltig. Und dann kommt es noch dicker. Dann fährt er fort und sagt, und du mit mir. Ich will mit dir Abendmahl halten und du mit mir. Was heißt das? Keiner kann sich das Abendmahl selber nehmen. Brot und Wein können uns nur gegeben werden. Geschenk. Und manchmal gibt es diese Unsitte, dass derjenige, der das Abendmahl einsetzt, dann für sich einfach noch so ein Stück Brot abbricht und das selber isst. Das hier ist eine prophetische Handlung, das hat mit Abendmahl nichts zu tun. Sondern ich möchte euch bitten, dass hier dieses Zeichen gesetzt wird, dieser Brotvermehrung, dass dieses Brot nicht ausgehen wird und dass dieses Wort des lebendigen Gottes zunehmen wird, wachsen wird. Aber ich kann mir das Brot nicht selber nehmen und, hört, auch Gott nimmt sich das Brot nicht selber. Wir sollen es ihm geben. Ich werde mit dir Abendmahl halten und du mit mir. Und das heißt, dass ich ein Stück Brot nehme, jetzt im Bilde gesprochen, und dass ich mein Herz jetzt diesem König, diesem Herrn, diesem Schöpfer des Alls, mein Herz ihm gebe und ihm mit meinem Herzen, das, was ich bin, was ich empfinde, was ich denke, dass ich das meinem Schöpfer gebe, dieses Stück Brot. Das ist das, was wir täglich in den Ehen erleben. Das ist diese Communio. Das ist diese Eucharistie, wo jeder dem anderen das Stück seines Herzens gibt. Etwas ganz Wundervolles, auch in Freundschaften. Ich gebe dem Freund ein Stück meines Herzens. Das ist Brot, von dem können wir wieder leben. Und der andere gibt mir ein Stück seines Brotes, seines Herzens. Das ist etwas Gewaltiges, diese Communio Sanctorum, diese Gemeinschaft der Heiligen. Und Gott will das mit uns, verstehst du? Nicht nur einfach auf der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen, dass er sagt, wenn du mir öffnest, werde ich zu dir hereinkommen und das Abendmahl mit dir halten und du mit mir. Und ich spüre nochmal, Freunde, wenn wir in unsere Berufungen hineinkommen werden, ich werde dann noch kurz darüber sprechen, dann brauchen wir diese innerste Gemeinschaft, dieses Teilen der Herzen. Und wisst ihr, das ist etwas, was nicht ein Know-how ist, sondern das muss man lernen. Das muss man trainieren. Du magst vielleicht Jahre brauchen, bis du da durchbrichst. Bruder Lorenz, ein Küchengehilfe und Schuhmacher, der 10 Jahre in der Küche gearbeitet hat und dann die Brüder hörte, wenn sie ihre Laudes hatten und all ihre wunderbaren Gesänge. Und er war in der Küche und war selig mit seinem Gott. Er schreibt, 10 Jahre hat es gebraucht, bis meine innere Stimme zur Ruhe kam, die mich immer noch angeklagt hat. Und dann ist es Seligkeit geworden. Verstehst du? Seligkeit, dass ich spüre, da geht es nicht mehr um Anklage. Bin ich recht, bin ich nicht recht? Will er noch mehr von mir, habe ich zu wenig geleistet, sondern da geht es um etwas völlig anderes, diese Gemeinschaft der Herzen. Freunde, das ist doch das Gewaltigste in Freundschaften, in Ehen, diese Gemeinschaft der Herzen. Und da geht es nicht mehr um Anklage, verstehst du? Du bist nicht recht oder dort hast du mich verletzt, sondern wo wir die Herzen teilen, da geben wir einander Brot. Und ich will euch sagen, es geht noch weiter. Jesus klopft heute auch an, in anderer Gestalt. Es heißt hier, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Er klopft heute nochmal an als dieser König der Juden, als dieser jüdische Messias klopft er heute nochmal an. Und gestattet mir diesen Vergleich, dieses Bild. Er klopft heute an als dieser Gottesknecht von Jesaja 53, der kein Ansehen gehabt hat, als wir nach ihm geschaut haben. Ein Schmerzensmann, geschlagen, voll von Krankheit, klopft er noch einmal an unsere Türe heute. Freunde, ihr könnt mir glauben, diese Reaktionen, die wir vor allem hier in westlichen Europa gehabt haben, gegenüber diesem Mel Gibson-Film, wo man ausgerufen hat und geschrien, zu viel Brutalität, zu viel Blut. Freunde, dieses Blut, das war nicht zu viel, sondern das ist geschaffen, damit eine Welt durch dieses Blut gereinigt, abgewaschen und erlöst wird und die Mächte gebrochen werden. Wir haben immer noch nicht verstanden. Und ich glaube, das ist nochmal eine Gnade Gottes, dass dieser Messias, dieser König der Juden in dieser Gestalt nochmal anklopft an unsere europäischen Herzen. Und dass er sagt, ich war nackt, nackt als Jude, nackt wie sie heute sind, zur Schau gestellt wie irakische Kriegsgefangene, der Kleider entledigt, so werden sie durch die Presse geschleppt. Bin hungrig. Tausende jüdischer Kinder haben keine genügende Ernährung, sind unter dem Existenzminimum. Bin durstig, auch nach Anerkennung, nach Verstandenwerden. Ich bin fremd und heute noch fremder und noch fremder und noch fremder. Ich bin der Fremdeste in der Welt. Wer ist es, der mir auftut, damit ich Abendmahl mit ihm feiern kann und er mit mir? Und es heißt am Anfang dieses Sendschreibens an Laodicea, ich bin der Amen. Er ist nicht nur der Anfang eines neuen Tages, sondern er ist auch das Amen, der Letzte. Und wenn diese letzte Zeit kommt und diese letzten Kämpfe, dann heißt es, dass du weder kalt noch warm bist, dass du kalt oder warm wärst, weil du lau bist, weder warm noch kalt will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und was Jobst schon gesagt hat, dieses Schweigen, das sitzt auch in uns. Und heute gilt es, die Tür zu öffnen. Und ihr habt das hier in Tübingen vorbildlich gemacht. Ihr habt auch euren Worship angedockt und man spürt diesen einen neuen Menschen in diesem Worship drin. Man spürt diesen einen neuen Menschen in diesen Freundschaften, die ihr eingegangen seid, hüben und drüben. Aber das ist Jesus, der anklopft. Es ist nochmal sehr, sehr dringlich. Und ich kann euch auch sagen, warum es so dringlich ist. Es geht um Autorität in dieser Welt. Wir beten, dein Reich komme, aber es gibt kein Reich ohne die Autorität eines Königs. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann sagen wir, die Herrschaft Jesu soll aufgerichtet werden in dieser Welt. Er ist Dogenos David, das Geschlecht Davids. Und das Geschlecht Davids heißt die Herrscher. Und wir, die Mitherrscher, wir haben eine gewaltige Berufung. Wenn wir lesen in Offenbarung Kapitel 5, da heißt es: Und du hast für Gott durch dein Blut Menschen erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen, und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Offenbarung 5, die Verse 9 und 10. Und sie werden herrschen auf Erden. Freunde, das tausendjährige Reich hat jetzt begonnen. Wenn wir den Anfang, den Anbruch eines neuen Tages feiern, dann feiern wir jetzt schon den Beginn des tausendjährigen Reiches, auch wenn der Stuhl Davids noch nicht besetzt ist in Jerusalem. Aber das wird geschehen. Wir bauen diesen Thron Davids auf, indem wir jetzt beginnen zu herrschen. Damit diese Welt eine Ahnung bekommt von der Autorität dieses Königs. Wir haben diesen Erdrutsch jetzt erlebt in Indien. Alle demoskopischen Untersuchungen, Befragungen sind haushoch daneben gegangen. Keine einzige Befragung hat das voraussagen können, dass dieser Erdrutsch geschieht und eine ganze Regierung, eine korrupte Regierung, abgesetzt wird. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Das hörte ich von Floribert, einem, der vom Kingdom Ministry viel Zehntausende von Gemeinden schon in Indien gegründet hat. Da gab es krasse Christenverfolgungen. Frauen wurden vergewaltigt, Häuser wurden niedergebrannt. Und plötzlich ist in diesen Christen etwas aufgestanden. Sie haben sich gesagt, wir sind doch berufen zu herrschen. Und dann wurden Gebetsketten gebildet und Zehntausende und Zehntausende und Zehntausende von Indern sind auf die Knie gegangen und haben zu diesem Gott geschrien. Freunde, und diese ganze Regierung wurde gekippt. Und ihr seht eine Sonia Gandhi, oder da geht es nicht um Macht. Die hätte jetzt Ministerpräsidentin werden können. Auch nochmal so eine letzte Möglichkeit, die Scharte wieder auszuwetzen, dass sie ihren Mann niedergemacht haben. Und sie hat gesagt, ich kann es nicht annehmen. Eine innere Stimme sagt mir, ich soll es nicht. Ich gebe es weiter. Freunde, da haben Christen geherrscht. Und es wurde jetzt schon zweimal von Irland gesagt, von dieser Unterzeichnung der Ministerpräsidenten der EU-Länder. Und da war gleichzeitig eine Zusammenkunft von Gebetsleitern aus diesen Nationen in Dublin. Und ein naher Freund von mir ist dort gewesen und ist Augenzeuge. Und die hatten in der Mitte ihres Raumes, wo sie diesen Gebetskampf geführt haben, für das, was jetzt neu anbricht, das New Europe, die hatten alle Fahnen in der Mitte in einen Kübel eingesteckt und dieser Kübel war gefüllt mit Sand. Und diese Fahnen standen mit ihren Stangen in diesem Sand drin. Und dann gab es eine ganz bewegte Gebetszeit, wo sie alles um sich herum vergessen hatte. Aber es ist keiner gewesen, der diese Fahnen rausgerissen hat. Sondern plötzlich sehen sie, alle Fahnen liegen am Boden und die Fahne Israels ist auf geheimnisvolle Art und Weise um einige dieser EU-Fahnen herumgeschlungen. Und sofort alle mit den Fotoapparaten oder haben geklickt und geklickt und geklickt. Das war, weil Christen geherrscht haben. Freunde, Christen haben geherrscht. Und die Fahnen, die wir vorhin da vorne gesehen haben, oder die sind Jesus untertan. Wenn wir jetzt am Christustag, am 13. Juni, in St. Jakobstadion einmarschieren mit 3000 Schweizer Fähnchen, das ist mehr als das Fähnchen der sieben Aufrechten, für jede politische Gemeinde eine Fahne, und mit ihnen das Kreuz bilden, dann wollen wir proklamieren, Jesus herrscht. Diese Fahnen sind unter der Herrschaft Jesu Christi. Ich bin an einem wunderbaren Ort untergebracht Und als ich zur Tür reinkam, fiel mein Blick links auf eine Wand. Und da sah ich zu meiner tiefsten Freude und zu meinem Ergötzen, sehe ich das Lamm mit der Siegesfahne auf einer Glasscheibe, auf einer runden Glasscheibe. Und ich denke, Mensch, du findest das Lamm der Moravians, der Herrenhuter. The Lamb has conquered, let us follow him. Und ich sage der Ursel, da ist diese wunderbaren Gastgeberin, wie schön, dass ich da dieses Lamm der Herrenhuter finde. Und sie sagt, das ist das Zeichen der Innung, der Metzger, der Fleischer. Also wenn Esel sprechen und prophezeien können, dann kann auch eine Innung sich ein Wappen wählen, das Jesus verherrlicht. Das Lamm wie geschlachtet vor dem Thron. Und wisst ihr, ich glaube, ihr, diejenigen, die in New Age etwas bewandert sind, kennen, dass es Powerlines gibt, bestimmte Orte, Fixpunkte, die miteinander durch solche Powerline negativer Mächte verbunden sind. Michael Schiffmann hat das mal hautnah erlebt, als er von einer Konferenz nach Hause fuhr und plötzlich sah er neben sich oben eine Powerline und da fuhren die Dämonen wie die Wilden auf dieser Powerline. Wahrscheinlich zurück von der Konferenz. Und wir bilden heute neue Powerlines im Namen Jesu. Ich kann euch sagen, Freundschaften sind solche Fixpunkte, an denen Powerlines festgemacht werden. Dienste, Gemeinden, die miteinander verbunden sind, zum Beispiel FCJG und ihr hier in Tübingen, ihr habt einen ganz ähnlichen DNA. Auch die in Lüdenscheid empfangen die Boten. Oder? Da gibt es eine machtvolle Powerline von Tübingen nach Lüdenscheid. Und ich glaube, dass der Heilige Geist daran ist, ein ganz spezifisches Netz von Powerlines jetzt in dieser Welt aufzubauen, quer durch die Nationen hindurch. Und Jerusalem, Tel Aviv, das sind gewaltige Trafostationen für solche Powerlines. Davon wird dann Arni noch erzählen. Dort werden mal all diese Powerlines zusammenlaufen, wenn Jesus wiederkommt und den Stuhl Davids besteigen wird, um dort zu herrschen. Das glaube ich, dass eine Frucht dieser Tage sein wird, Freunde, dass wir eine apostolische Taufe erleben. Das heißt, eine Taufe, wo wir hineingetauft werden in das apostolische Wesen. Und das bedeutet, nur diejenigen können herrschen mit Jesus, die mit ihm leiden. Egal wie dieses Leiden aussieht. Aber ich kann euch sagen, Anbetung hat viele Gesichter. Und als du jetzt wieder auf diese Trommel geschlagen hast, Jobst, da sind mir wieder Bilder aufgestiegen. Mein Freund Christoph Häselbart, der zwei seiner Söhne dem Herrn zurückgegeben hat, und ein fröhlicher Kämpfer Gottes ist und unzählige Menschen erreicht mit dem Evangelium der Heilung und der Wiederherstellung. Ohne dass wir bereit sind, dass Jesus uns sein Herz teilen kann und wir auch teilhaben an seinen Leiden um eine Welt, um eine verlorene Welt, um Kaputte, um Geschändete, Missbrauchte. Ohne das werden wir keine Autorität haben zu herrschen. Ihr wisst, der Hirtenstab, den Mose 40 Jahre lang in der Hand gehabt hat, mit dem er die Schafe getrieben hat, dieser Hirtenstab, der auf den Boden geworfen wurde, wurde durch die Kraft des Geistes Gottes zu diesem Stab der Autorität. Und nur Menschen, die ihr Leben für andere hingeben und die diesen Hirtenstab haben, werden diesen Stab der Autorität bekommen. Das glaube ich zutiefst. Eine apostolische Taufe in diesen Tagen. Und ich möchte euch noch etwas zum Schluss sagen. Entschließt euch innerlich. Das, was Gott euch durch die Boten sagt, durch den Lobpreis sagt, durch Begegnungen hier sagt, was er sagt euch ins Ohr, wo ihr seine Stimme hört, entscheidet euch das aufzunehmen und zu empfangen. Sagt, das will ich um jeden Preis. Erinnert ihr euch noch an Toronto? Da gab es ein merkwürdiges Phänomen. Da haben diese treuen Gemeindeglieder über Wochen, Jahre haben die gedient und gedient und gedient den Nationen, die da gekommen sind. Und immer wieder haben sie erlebt, dass wenn sie Hände auflegten und jemand das nicht wirklich empfangen wollte, wenn da noch Zweifel waren oder Kritik oder mal sehen, dann ist diese Salbung wie zurückgeprallt auf denjenigen, der gesegnet hat. Plötzlich konnte ein Segner so machen. Es ist, als wäre die Salbung, die auf diesen Menschen hätte kommen sollen, schob wie ein Bumerang, kam zurück auf den Segnenden. Und Jesus sagt ja etwas Ähnliches. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt diesem Haus Shalom. Wenn sie den Shalom nicht annehmen, wird er zu euch zurückkommen. Und ich kann euch sagen, diese Konferenz, von ihrer ganzen Vorgeschichte her, mit Israel, mit dieser Sorgfalt, mit der diese Geschwister hier begonnen haben, auf diesen Gleisen, um hier diese neuen Powerlines auch hineinzubauen in die Stadt. Diese Konferenz, die hat eine große Verheißung. Charlotte hat die Stimme Gottes gehört, der angeklopft hat und gesagt hat, das ist mein Titel, Anbruch eines neuen Tages. Und diesen Gott wollen wir ehren, indem wir sagen, Gott, was du bringst, das umarmen wir. Auch wenn ich es vielleicht im Moment noch nicht verstehe, noch nicht annehmen kann, aber ich nehme es einfach. Einfach von dir. So wie früher diejenigen, die geschickt wurden, um irgendeinen Schatz zu heben, und dann fanden sie nur Kohle und haben dann die Kohle weggeschmissen oder nur einige Kohlenstücke behalten, und als sie nach Hause kamen, waren diese wenigen Kohlenstücke waren lauteres Gold. Und Freunde, manchmal gibt uns Gott einfach ein Angeld, um uns zu testen. Nimmst du das, was ich dir gebe? Nimmst du es an dein Herz? Willst du es bewegen in deinem Herzen? Willst du dem Sorge tragen? Und willst du immer wieder vor mich kommen und sagen, Gott, das habe ich empfangen? Was meinst du damit? Was meinst du damit? So wie du gehackt hast, einfach im Gehorsam und nicht zuerst gesagt hat, Gott, wie viel Mal muss ich hacken? Was soll das Zeug überhaupt? Sondern du hast einfach gehackt. Oder? Dinge müssen wir an unser Herz nehmen. Und Jesus sagt, ihr versteht es manchmal jetzt noch nicht, aber ihr werdet es hernach verstehen. Und manchmal geht es intravenös direkt in unser Herz. Oder? Und es finden Lebensveränderungen statt. Du wirst total auf den Kopf gestellt werden. Never the same, oder? Du wirst nie mehr derselbe sein. Und im Grunde genommen gilt diese Verheißung über dieser ganzen Konferenz nie mehr derselbe. Nie mehr derselbe. Wenn wir diese Salbung empfangen, das, was Jesus auf seinem Herzen empfindet, wenn wir ihm auftun. Und ich habe mich so gefreut über die vielen, die jetzt schon nach vorne gegangen sind und hier das Brot geholt haben. Das war für mich wie eine Verheißung und ein Angeld. Ja, auch wenn ich das im Letzten noch nicht durchschaue, was das eigentlich soll. Es ist ja weder Abendmahl, noch Eucharistie, noch irgendetwas, auch der Wein fehlt. Aber ich mach's mal. Verstehst du? Und wir machen's mal, Freunde. Milo, komm. Hast du noch etwas? Ja, Lilo hat manchmal noch so gewisse Korrekturen. Dann zuckt etwas in mir zusammen, oder? Und ich stehe dann stramm und... Aber Gott ist also noch einmal gnädig. Und ich danke dir, Jesus. Und dann glaube ich, Freunde, und damit will ich schließen, der Gemeinde in Thyatira wird dieselbe Verheißung gegeben. Hier bei Laodicea heißt es, ich werde ihm verleihen, ich will ihm verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt hat. Und da in 2,26 heißt es an die Adresse von Thyatira, wer überwindet und wer bei meinen Werken bis ans Ende verharrt, dem will ich Macht über die Heiden geben. Autorität über Nationen. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Das heißt, Gesellschaftssysteme, politische Systeme, die werden wie irdene Gefäße zerschlagen werden. Wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen hatte. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Freunde, es wurde immer wieder gesagt, dieser Morgenstern ist ein Bild für Venus und Venus bedeutet Herrschaft über die Nation. Den Morgenstern geben, das heißt sich selber geben. Das ist tief in meinem Herzen drin. Das ist das Gewaltigste. Wenn Jesus sagt, ich schenke mich ganz in dich hinein. Oder ich gebe dir den Morgenstern. Und dieser Morgenstern, dieser helle in uns leuchtet. Jesus, wir danken dir für das Brot, das du uns heute Abend schon gebracht hast. Zeichenhaft von den anderen Gemeinden. Wir danken dir, Vater, für die Boten, die du geschickt hast. Und es sind deine Boten, Jesus. Und wir ehren sie in unserer Mitte. Nicht wegen ihres Namens, nicht wegen der Kraft und der Autorität. Wir ehren sie, weil du sie geschickt hast, Jesus. Und wir danken dir, Herr, für allen Lobpreis, der jetzt schon angebrochen ist an diesem Beginn eines neuen Tages. Danken dir, dass rund um die Welt Lieder geboren werden, die zu dir hinaufgehen, die Schalen füllen um deinen Räucheraltar. Danken dir, Jesus, dass dieser eine neue Mensch sich formt. Du, Jesus, in dir sind Jude und Heide eins am Kreuz. Und wenn du bittest, dass du hineinkommen kannst als dieser Schmerzensmann, dieser Gottesknecht, dann bittest du auch, dass wir in dich hineinkommen, Jude und Nicht-Jude, und in dir diese Einheit finden, diese Freundschaft, diese Bruderschaft. Wir ehren dich, Herr. Und jetzt setze ich frei, Heiliger Geist, dass du diese Gemeinde, jeder, der in diesen Tagen dieses Zelt betritt, dass du mit deiner apostolischen Taufe kommst, dass Menschen hier aufwachen, die zu Partnern werden, ihres großen Gottes, Menschen, die ihr Herz mit diesem Gott in einer neuen Art und Weise teilen, Menschen, die selber ein Ohr haben für diesen Gott, der an ihren Herzen anklopft, Menschen, die sich Zeit nehmen, auf diesen Gott zu hören. Und gleichzeitig Menschen, die kühn und mutig sind, um diesem Gott das Brot zu geben und wie die Samariterin den Krug mit Wasser unser eigenes kleines Herz ihm zuteil. Gott, wir bitten um diese apostolische Taufe, dass du uns hineinbringst, in diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Geist Gottes. Dass du uns hineinbringst in diesen Vorhof der Vermählung mit dem Lamm, wo wir etwas spüren von dem, dass wir mit diesem Lamm einmal verheiratet sein werden in Ewigkeit. Vater, wir sehnen uns. Wir sehnen uns. Wir sagen, führ uns nochmal weiter. Miss in diesen Tagen nochmal 1000 Ellen aus und führe uns tief hinein. Wir wollen schwimmen, Vater. Damit wir zu Trägern werden deiner Autorität. Damit du, Jesus, durch uns herrschen kannst, weil wir auch mit dir leiden. Damit wir Macht gewinnen über Nationen. Damit dein Wort, was du in unseren Mund legst, wieder Macht gewinnt. Wir ehren dich. Und wir sagen, Heiliger Geist, diese Tage gehören dir. Der Herr ist der Geist. Und du, Geist Gottes, übernimm du die Herrschaft. Das ist geheiligte Zeit, herausgenommene Zeit, heilige Zeit. Übernimm du die Herrschaft, Geist Gottes, und gebier du die Werke, die der Vater und der Sohn in ihrem Herzen tragen. Und wir sagen, keiner von uns soll mehr derselbe sein. Amen.
Lass uns in der Gegenwart Gottes einfach sitzen, einfach nochmal unsere Augen schließen vor ihm. Der Herr ist hier und möchte sein Werk tun. Auch vielleicht können wir aufstehen einfach, dass wir stehen vor ihm. Ich glaube, dass wir stehen vor ihm. Jesus ruft uns in seine Gegenwart. Und Herr, wir wollen darauf antworten, hier an diesem Platz. Herr, wir sagen, wir brauchen diese innerste Gemeinschaft mit dir. Und sind hier, um unser Herz mit dir zu teilen. Wir möchten eine neue Dimension deiner Gegenwart. Viel mehr, Herr, als das, was wir bis jetzt hatten. Herr, wir danken dir, dass du nicht unsere Leistung suchst, sondern, Herr, dass wir hier stehen bleiben können. Herr, du suchst unsere Herzen. Als wir zum ersten Mal nach Tel Aviv kamen und Andi und Jonit besuchten, da zeigten sie uns einen besonderen Raum. Sie nannten das Tabernakel. in diesem Raum spielt 24 Stunden rund um die Uhr. Es ist ein Ort der Anbetung und ist Anbetungsmusik. Und dort wird Gott angebetet. Wunderschön eingerichtet für den Allerhöchsten. Und wenn du dort in diesen Raum hineingehst, dann merkst du, wie du dich einhüllst in die Wolke seiner Herrlichkeit. Wir legen uns dorthin. Und bevor wir das taten, erklärte Ani uns, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen, wir unsere Uhren ablegen. Denn wenn wir in seine Gegenwart kommen, verliert sich Zeit und Raum. Wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, hier ist mein Herz, und der Herr uns nimmt, dann kann es sein, dass du 2, 3, 4 Stunden, eine lange Zeit, einfach bei ihm bist. Und so lagen wir für eine lange Zeit in seiner Gegenwart. Und alles, wonach der Herr sich sehnte, war unser Herz, dass wir unser Herz teilen. Dieser Vater ist hier. Er sagt zu dir, gib mir dein Herz. Gib es mir neu. Oder vielleicht zum ersten Mal, oder in einer tieferen Dimension. Aber teile es, gib es mir. Ich lade dich ein, einfach in dieser Zeit dir Zeit zu nehmen. Du kannst hier vorne dich hinknien oder hinlegen, oder auch in deinen Gang, oder auf deinem Stuhl sitzen. Aber der Herr verwandelt dieses Zelt jetzt in den Ort der Begegnung der Gegenwart Gottes, der Begegnung mit dem Herrn. Und das Einzige ist, dass er sagt, komm, gib mir dein Herz. Fang so an, teile es ganz. Vielleicht war es, dass du innerlich weit weg warst von Gott. Dann sollst du wissen, du kannst ankommen heute bei ihm. Er wartet mit seinem Herz hier auf dich. Und so kannst du an deinem Platz sitzen, dich hier hinlegen, hinknien. Und ich möchte bitten, dass hier die Anbetungsgruppe einfach die Gegenwart Gottes hineinführt.
Und vielleicht ist es auch so, dass er da steht und fragt, und anklopft, machst du mir auf als dieser Fremde, den du noch nicht kennst, als dieser Jude, als dieser, der in diesem Volk aufgewachsen ist. Aus dieser Familie, aus diesem Hintergrund. Geschenkt zuerst seinem Volk und dann den Nationen. Auch dann kannst du sagen, ja, ich will dich kennenlernen. Dieser Jesus von Nazareth, als diesen König der Juden. Du darfst mein Herz teilen. Du darfst mir sagen, was du empfindest. Ich will es wissen.
Du kannst hier nach vorne kommen, hinknien, dich hinlegen oder an einem Platz sein, einfach in der Gegenwart Gottes.